Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Guten Tag und herzlich willkommen bei einer neuen Woche mit dem Info auf Radio Bern. Das sind unsere Themen. 50 Jahre Kampf für Gleichberechtigung. Der Fonds für Entwicklung und Partnerschaft in Afrika, FEPA, muss sich gegen große Hilfswerke durchsetzen. Und eine steile Karriere für den Frieden. Die Diplomatin Stella Sabiiti aus Uganda ist unser Kopf der Woche. Am Mikrofon Michael Spahr.
Rabe Info 95,6.
Wir kommen zuerst zu den Nachrichten, heute von und mit Wilma Rall.
In der Türkei gehen die gewaltsamen Proteste gegen die Regierung Erdogan weiter. Tausende demonstrierten gestern Nacht im Istanbuler Stadtteil Beşiktaş. Sie kaperten einen Bagger und mehrere Lastwagen und versuchten so zum Büro vom türkischen Ministerpräsidenten Erdogan zu gelangen. Die Polizei setzte Tränengas und Wasserwerfer ein, wie Aktivisten und türkische Medien berichten. Auslöser der Protestwelle ist eine Parkanlage in Istanbul. Der Gezi Park ist eine der letzten Grünflächen der Innenstadt. Er soll nun einem umstrittenen Bauprojekt weichen. Die Polizei hatte ein Lager von Demonstranten mit massiver Gewalt geräumt, worauf es zu schweren Ausschreitungen kam. Im Internet kursierten Videos, auf denen friedliche Demonstranten von der Polizei misshandelt werden. Zudem habe die Polizei auf kurze Distanz Tränengasgranaten auf die Demonstrierenden gefeuert, berichteten Aktivisten. Nach Regierungsangaben wurden bei mehr als 90 Demonstrationen im ganzen Land fast 1000 Menschen festgenommen. Die Polizeigewalt wurde international kritisiert und brachte in der Türkei das Fass zum Überlaufen. Seit Tagen protestieren in zahlreichen Städten Leute gegen die zunehmend autoritäre Regierung Erdogans. Erdogan selber räumte inzwischen zwar erstmals Fehler ein, bekräftigte aber zugleich seinen politischen Kurs. Das erste globale Waffenhandelsabkommen steht kurz vor dem Durchbruch. Heute wird es an der Generalversammlung der Vereinten Nationen UNO offiziell zur Unterzeichnung eröffnet. Vor 2 Monaten hat die UNO-Generalversammlung den Vertrag mit großer Mehrheit verabschiedet. In Kraft treten wird er jedoch erst, sobald ihn 50 Staaten unterzeichnet haben. Der Vertrag soll die illegale Lieferung von Waffen unterbinden in Länder, wo schwere Menschenrechtsverletzungen begangen oder humanitäres Völkerrecht verletzt werden könnte. Die Schweiz hatte sich bei den jahrelangen Verhandlungen stark engagiert und wird heute auch als einer der ersten Staaten den Vertrag unterzeichnen. Kürzlich gelangte in der Schweiz produzierte Munition in die Hände von syrischen Rebellen. Mit dem Vertrag sinkt die Wahrscheinlichkeit für solche Waffenlieferungen über Umwege. Das zeigt, dass auch für die Schweiz der Waffenhandelsvertrag von großer Bedeutung sei, schreibt Amnesty International in einer Mitteilung. 70 Filmschaffende äußern sich zur bevorstehenden Abstimmung zum Asylgesetz, unter ihnen Fernand Melgar, Regisseur von La Fortress, oder Nicolas Vadimov, Regisseur von Operation Libertad. Sie wehren sich gegen die unmenschlichen Verschärfungen, wie sie in einer Mitteilung schreiben. Insbesondere kritisieren sie die geplanten Speziallager für sogenannte renitente Flüchtlinge, die Streichung vom Botschaftsasyl und dass abgewiesene Flüchtlinge in Zukunft nur noch 10 Tage Zeit haben, um Rekurs einzureichen. Weiter betonen die 70 Filmschaffenden, dass nur 0,6% der schweizerischen Bevölkerung Asylbewerbende sind. Sie sollten nicht zu Sündenböcken hochstilisiert werden. Die Abstimmung über die Revision vom Asylgesetz findet am nächsten Sonntag, 9. Juni, statt. Und noch zum Wetter. Heute ist es vorwiegend sonnig bei am Nachmittag vorüberziehenden Wolkenfeldern. Mit mäßiger Brise steigen die Höchsttemperaturen auf 18 Grad. So bleibt es die ganze Woche meist sonnig. Am Nachmittag gibt es jeweils Quellwolken, am Abend teils Gewitter. Morgen ist es zwischen 10 und 19 Grad warm. Bis Ende Woche wird es immer wärmer. Die Temperaturen steigen auf bis zu 23 Grad.
Rabe Info, das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Seit 50 Jahren engagiert sich der Fonds für Entwicklung und Partnerschaft in Afrika, kurz FEPA, für Gleichberechtigung. Sowohl von Mann und Frau als auch von Schwarz und Weiß. Im Unterschied zu zahlreichen anderen Hilfswerken setzte FEPA schon vor 50 Jahren eher auf Zusammenarbeit mit der lokalen Bevölkerung statt auf Bevormundung. Heute aber ist das Hilfswerk stark gefährdet, weil es als kleiner, unabhängiger Player kaum eine Chance gegen die großen Hilfswerke hat. Mehr dazu im Beitrag von Benedikt Bachmann.
Vor 50 Jahren sah die Welt anders aus. Damals, in den 60er Jahren, war der Beginn, als afrikanische Staaten von den Kolonialmächten unabhängig wurden. Auch für die Entwicklungshilfe war die Situation anders als heute. Damals, 1963 wurde der Fonds für Entwicklung und Partnerschaft in Afrika, kurz FEPA, gegründet. Barbara Müller ist Geschäftsführerin von FEPA. Sie erklärt, was man sich unter Entwicklungshilfe in den 60er Jahren vorstellen muss.
Vor 50 Jahren sprach man noch von Entwicklungshilfe. Sie war sehr am Anfang. Vor allem Afrika rückte erst langsam ins Blickfeld. Das war in den 60er Jahren, als die ersten afrikanischen Länder unabhängig wurden, in den frühen 60er Jahren. Und sehr rasch rückten dann auch diejenigen Gebiete ins Zentrum der Aufmerksamkeit, die immer noch unter kolonialer oder Siedlerherrschaft lebten.
FEPA ist eine kleine Organisation. Das Budget aus rund 500.000 Franken stammt von Spenden. Einzige bezahlte Angestellte ist die Geschäftsführerin. FEPA kennt viele Institutionen vor Ort sehr gut und arbeitet eng mit lokalen Partnerorganisationen zusammen. Die Bedeutung von Entwicklungshilfe wird unterschiedlich ausgelegt. FEPA hat einen basisorientierten Ansatz gewählt.
FEPA war von Anfang an, hatte einen Ansatz, der Hilfe zur Selbsthilfe ins Zentrum stellte. Also es ging nicht darum, weiße Experten zu schicken, sondern Afrikaner zu befähigen, selbst für bessere Lebensbedingungen zu sorgen. Und das hieß sehr oft auch, sie zu unterstützen in ihrem Widerstand gegen ungerechte Verhältnisse und Regimes. Das hieß immer auch schon Stellung beziehen gegen die Involvierung schweizerischer Interessen in diesen ungerechten Systemen.
FEPA setzte sich von Anfang an für die Gleichberechtigung von Mann und Frau und von Schwarz und Weiß ein. Das war damals nicht selbstverständlich.
Es war mutig, weil es nicht selbstverständlich war. Selbstverständlich war, dass man sich mit den weißen Siedlern identifizierte und diese auch unterstützte. Und gerade auch in kirchlichen Kreisen wurden darüber große Debatten geführt.
Dass sich FEPA schon damals für die Gleichberechtigung von Schwarz und Weiß eingesetzt hatte, brachte ihnen nicht Anfeindungen, sondern besondere Unterstützung von Menschen, denen das auch damals schon ein Anliegen war. Die Zeiten ändern sich, und so auch die Aufgabenbereiche. Heute hat die Entwicklungsorganisation FEPA ganz andere Schwerpunkte. Dazu die Geschäftsführerin Barbara Müller.
Ja, wir sind immer noch in Simbabwe tätig, weil wir denken, dass es da immer noch viel zu tun gibt und weil wir auch glauben, dass ein langfristiges Engagement, wenn man Land und Leute kennt, dass das sinnvoll ist. Heute ist unser Schwerpunkt im Bereich Jugend. Wir unterstützen Organisationen und Netzwerke von Jugendorganisationen, die sich heute endlich einbringen wollen, die gehört werden wollen, die von der Politik lange Zeit einfach übergangen wurden, ihre Anliegen, die bestenfalls als Schläger von politischen Parteien eingesetzt wurden und die einfach genug davon haben, dass ihr Land von einem 89-Jährigen regiert wird, der einfach nicht abtreten will.
Damit ist Robert Mugabe angesprochen. Allerdings ist es ruhiger geworden, seit die Regierungspartei und die ehemalige Opposition eine gemeinsame Regierung bilden. Doch das nur nebenbei. FEPA ist eine kleine Organisation Und diese haben es immer schwerer, gegen die Großen zu bestehen.
Im Moment droht es eigentlich eine Entwicklung, die dahin geht, dass nur noch große Designs finanziert werden und kleinere Organisationen wie unsere durch die Maschen fallen. Und ich denke, diese direkten Kontakte auch, die ja immer auch persönliche Kontakte beinhalten, die auch für uns eine Bereicherung sind, weil wir Wissen einbringen, auch hier in der Schweiz, über die Verhältnisse in Afrika, dass solche kleinen Organisationen weiterhin eine Existenzberechtigung haben.
Eine Partnerin war beispielsweise die Direktion für Entwicklungszusammenarbeit DEZA. Diese vergibt Gelder nur noch an größere Organisationen. Trotzdem ist Barbara Müller überzeugt, dass es die Entwicklungsorganisation FEPA auch in Zukunft geben werde.
Heute Abend feiert sich FEPA in Basel mit einem großen Fest. Zum Jubiläum hat die Entwicklungsorganisation auch eine Broschüre herausgegeben. Diese kann unter www.fepafrica.ch heruntergeladen werden.
95,6 Rabe Info.
Stella Sabiti ist eine eindrückliche Frau. Blitzgescheit, niemals um Worte verlegen, herausfordernd. Mit eisernem Willen. Stella Sabiti ist in Uganda geboren und aufgewachsen. Seit über 30 Jahren engagiert sie sich in der Friedensförderung, zuerst in Basisbewegungen, dann als Journalistin, heute als Dozentin und Diplomatin der AU, der Afrikanischen Union, das Pendant zur EU in Afrika. Stella Sabiti hat eine steile Karriere hinter sich, eine Karriere für den Frieden. Sie ist heute unser Kopf der Woche. In ihrer späten Jugend erfuhr Stella Sabiti am eigenen Leibe, was es heißt, unterdrückt, verfolgt und gefoltert zu werden. Ende der 60er Jahre schlitterte Uganda in bürgerkriegsähnliche Zustände, die 20 Jahre andauern sollten. Uganda ist ein Binnenstaat in Ostafrika, in der Region der Großen Seen, wo sich bewaffnete Rebellengruppen und Regierungsstreitkräfte seit Jahren bekämpfen. Das, um die Kontrolle über die Bodenschätze zu erlangen. Das dadurch verursachte Leid in der Zivilbevölkerung ließ Stella Sabiti zeitlebens für Frieden und Völkerverständigung kämpfen. Nicht mit Waffen, sondern mit ihrem messerscharfen Verstand. Stella Sabiti weilte auf Einladung der Friedensfrauen weltweit in Bern. Wilma Rall hat sie getroffen und sie zuerst um einen Blick in die Vergangenheit gebeten, in ihre Kindheit und Jugend in Uganda.
My younger years were very happy because we got independence from Britain in 1962.
Meine Kindheit war eine glückliche Zeit. Vor rund 50 Jahren wurde Uganda unabhängig von Großbritannien. Damals war ich 9 Jahre alt. Alles ging sehr gut, bis in meinen 20ern Präsident Idi Amin die Macht übernahm. Dann begannen die Probleme.
So before that everything was fine.
Wie veränderte sich die Situation in Uganda, als Idi Amin an die Macht kam?
He was a dictator, so he didn't respect anyone's rights. The economic situation it became bad, then it became worse.
Er war ein Diktator, respektierte keinerlei Rechte von niemandem. Die wirtschaftliche Situation wurde immer schlimmer, bis die Wirtschaft schlussendlich ganz zum Erliegen kam. Er war auch sehr gewalttätig, obwohl wir ganz zu Beginn dachten, er werde das Land weiterbringen. Bis Mitte der 80er Jahre war eine schlimme Zeit. Dann kam der neue Präsident an die Macht. Eine wichtige, spürbare Veränderung war, dass sich die ugandische Armee wieder an Regeln halten musste und Zuwiderhandlungen auch bestraft wurden. Die Armee unterlag wieder der Kontrolle der Zivilbevölkerung. Und es war das erste Mal, dass wir wieder das Gefühl von Frieden hatten.
So the soldiers knew, our army knew that it was being watched by the civilians. And that was the first time we had a sense of peace.
Und doch gibt es in der Region der Großen Seen nach wie vor viele Konflikte und Unruhen, nicht nur in Uganda, sondern auch in Tansania, Kongo, Kenia und so weiter. Was ist das Hauptproblem dort? Sind es die ethnischen Unterschiede oder die natürlichen Ressourcen?
Im internationalen Kontext, wenn über Afrika gesprochen wird, fällt oft das Wort arm. Aber arm sollte man genauer definieren, weil arm heißt, dort gibt es nichts. Unsere Region ist aber nicht arm, sondern eine der reichsten Regionen der ganzen Welt. Wir haben unglaublich viele natürliche Ressourcen, Bodenschätze und jedermann will ein Stück davon haben. Deshalb haben wir so große Schwierigkeiten.
Stella Sabiti, vor über 30 Jahren haben Sie damit begonnen, sich in der Friedensförderung zu engagieren. Woher kam damals Ihre Motivation?
In dieser Zeit war ich Studentin an der Universität. Ich war mir schon immer sicher, dass ich Diplomatin werden will. Dann aber kam es zu einem Zwischenfall an der Universität. Soldaten von Idi Amin haben mich in meinem Zimmer verhaftet und mitgenommen. Dadurch wurde mir klar, im Moment will ich nicht Diplomatin werden, sondern mich sofort und direkt an der Basis für den Frieden engagieren mit den Gruppierungen, die anderen Leid zufügen. Es ist eine sehr lange Geschichte. Ich würde allen empfehlen, den Film The Last King of Scotland, der letzte König von Schottland, zu schauen. Dieser Film fasst einigermaßen zusammen, was damals in Uganda passierte, was wir erleiden mussten, als wir Teenager waren. Ich verbrachte so viele Stunden mit den Soldaten, als sie mich folterten, und diese Erfahrung brachte mich zur Erkenntnis, dass auch sie Opfer sind und dass es Opfer braucht, um anderen weh zu tun. So sah ich das damals und das glaube ich auch heute noch.
I spent so many hours with the soldiers while they were torturing me, and that experience led me to believe that they too were victims and that it takes a victim to cause harm to others. That was the way I saw it and I still believe that.
Wie haben Sie denn damals damit begonnen, sich für den Frieden zu engagieren? Waren Sie in einer Organisation tätig?
All along, while I was at the university and growing up, I was always a journalist.
Während meinem Studium habe ich immer als Journalistin gearbeitet. Als ich mein Studium abgeschlossen hatte, anfangs der 80er Jahre, ging ich nach Kenia, ein Nachbarstaat von Uganda, und arbeitete dort für eine religiöse Organisation namens All Africa Conference of Churches. Sie ist Teil der Weltgemeinschaft reformierter Kirchen mit Hauptsitz in Genf. Unsere Hauptaufgabe war Friedensförderung durch die Medien. In dieser Zeit herrschten in vielen Ländern Afrikas bürgerkriegsähnliche Zustände. Und durch unsere Berichterstattung verbreiteten wir die Informationen und halfen Menschen, die verfolgt wurden.
And I was a refugee. That's why I was in Kenya. I was a refugee. I'd already been a refugee in Canada.
Ich war damals selber ein Flüchtling. Deshalb war ich in Kenia. Ich bin zuerst nach Kanada gegangen, ging nach Uganda zurück und floh erneut nach Kenia. Mit der Arbeit als Friedensjournalistin erfüllte ich mir meinen Traum, in der Friedensförderung zu arbeiten. Später arbeitete ich bei den Vereinten Nationen UNO in einem Umweltprogramm. Als aber die Situation für die ugandischen Flüchtlinge immer schwieriger wurde, wurden wir evakuiert und in die Niederlande gebracht. Also arbeitete ich einige Jahre in Holland beim Internationalen Versöhnungsbund, eine Organisation, die sich weltweit für eine Kultur der Gewaltlosigkeit gegen Krieg und Militarisierung einsetzt. Ich lancierte ein Afrika-Programm und blieb während 10 Jahren dort.
And I started the Africa Desk, so I was running the Africa program for about 10 years.
Dann gingen sie zurück nach Uganda und gründeten das Zentrum für Konfliktlösung C-Corps. Was waren die Hauptziele von C-Corps?
I'm the founder. I just dared to do it and I asked friends who would dare to join me.
Ich gründete das Zentrum und fragte noch andere Personen an, ob sie sich trauen würden, mitzumachen. Mein Hauptziel war, die Idee der Gewaltlosigkeit in Uganda zu verbreiten. Wir hatten so unruhige Zeiten und so viele Präsidenten, dass ich sie nicht einmal alle zählen kann. Einige Präsidenten blieben nur einige Wochen oder Monate und dann veränderte sich die ganze Situation wieder. Dadurch wuchs der Wunsch nach Rache, weil wenn du an der Macht bist, willst du dich bei denen rächen, die dich vorher verletzt haben. Diesen Teufelskreis wollte ich durchbrechen. Deshalb gründete ich das Zentrum für Konfliktlösung.
To break the cycle of violence, that's why I started the Center for Conflict Resolution.
Stella Sabiti, Sie sagten, wenn es ständig Machtwechsel gibt, wächst der Wunsch, Rache zu üben. Die Kindersoldaten aber treten wohl kaum aus Rachegefühlen diesen Rebellengruppen bei. Wie kann man verhindern, dass sie sich diesen Gruppen anschließen?
Die Kindersoldaten erreichst du nur über die Befehlshaber. Du musst die ganze Rebellengruppe anschauen, von der Spitze bis zur Basis. Es ist das Gleiche wie beim regulären Militär. Das Wichtigste ist, dass die Kinder nach dem Ende der Konfliktphase wieder in die Schule gehen, ein möglichst normales Leben führen. Viele von ihnen haben schlimme Dinge getan. Sie haben Albträume, Traumata und man muss ihnen helfen, die psychischen Wunden zu heilen.
But I always wonder, where were we? Why did we fail to act? We failed to act, and because we failed to act as a nation, then our children were attracted to join those armed groups.
Aber ich frage mich immer, wo waren wir, als der Konflikt begann? Wir haben versagt. Als Nation haben wir versagt. Und darum haben solche Gruppierungen unsere Kinder angezogen. Eigentlich ist es viel zu spät, im Nachhinein zu sagen, lasst uns die Kinder retten. Wir sollten Schulen bauen, unsere Kinder dorthin schicken. Dann würden sie von solchen Gruppierungen gar nicht angezogen.
From joining such groups or starting such armed groups.
Sie sagten, man müsse über die Befehlshaber gehen, um die Kinder zu schützen. Aber wie überzeugen Sie denn diese Befehlshaber, keine Kindersoldaten mehr zu rekrutieren?
These groups we are talking about are those which are arming illegally.
Diese Gruppierungen bewaffnen sich illegal. Es sind Rebellen, auch wenn sie sich zum Beispiel als Befreiungsarmee oder Freiheitskämpfer bezeichnen. Aber wie auch immer sie sich nennen, sie kämpfen nicht unter der Regierung, sondern gegen die Regierung. Bei solchen Gruppierungen ist es am wahrscheinlichsten, dass sie Kindersoldaten rekrutieren, weil sie die Zahl ihrer Kämpfer mit allen Mitteln erhöhen wollen.
So we're not targeting those groups to stop recruiting children. The first thing is they should lay down arms.
Wir versuchen also nicht, die Gruppierungen davon abzubringen, dass sie Kindersoldaten rekrutieren, sondern dass sie selber die Waffen niederlegen. Wir versuchen, sie davon zu überzeugen, dass es andere Wege gibt, ihre Anliegen durchzusetzen. Weil diese Rebellen bewaffnen sich ja nicht einfach so. Sie haben einen Grund. Auch wenn für uns diese Gründe schlecht sind, sie glauben daran. Deshalb muss man mit ihnen arbeiten, herausfinden, was sie genau wollen. Das ist sehr schwierig und dauert sehr lange. Aber man muss mit ihnen arbeiten und zusammen mit Vertretern der Regierung und den lokalen Gemeinschaften nach Lösungen suchen. Das ist es, was das Zentrum für Konfliktlösung macht. Die Konfliktlösung kann auch an der Basis beginnen. Und dort spielen Frauen eine ganz zentrale Rolle.
Wieso sind Frauen so wichtig? Haben sie andere Beweggründe oder andere Eigenschaften, andere Möglichkeiten, die richtigen Leute zu erreichen und auch zu überzeugen?
Yes, in fact, when I started the Center for Conflict Resolution, CCOR, I just reached out to women.
Als ich das Zentrum für Konfliktlösung, CCOR, ins Leben rief, versuchte ich vor allem Frauen zu gewinnen, weil ich wusste, dass Frauen viel mehr gewillt sind, freiwillig und ohne Bezahlung zu arbeiten, wenn es für einen guten Zweck ist. Und weil sie müde waren, ihre Ehemänner, ihre Söhne, ihre Väter und Onkel zu verlieren und selber vergewaltigt zu werden. Deshalb war es einfach, Frauen zu gewinnen. Und sie konnten wir dann als Verbindungspersonen nutzen. Die Frauen, vor allem in Afrika, haben das Recht zu lachen, zu tanzen, zu sagen, was sie wollen und zu weinen und niemand lacht uns aus. Deshalb dachte ich mir, es ist gut, mit Frauen zu arbeiten. Und Frauen haben große Netzwerke. Wenn du eine Frau einmal gewonnen hast, hast du Zugang zum ganzen Dorf oder zum ganzen Städtchen.
Wenn wir gerade bei den Netzwerken sind, wie wichtig ist denn die internationale Zusammenarbeit bei der Friedensarbeit? Für wichtige Kontakte zum Beispiel, um Rezepte auszutauschen?
Sie ist sehr wichtig. In erster Linie national. Von Dorf zu Dorf, von Stadt zu Stadt, von Region zu Region und dann auch über die Landesgrenzen hinaus. Weil viele Dinge, die du in deinem eigenen Dorf oder in deinem eigenen Land nicht sagen kannst, können Partner außerhalb oder im Ausland für dich sagen. Sie können mobilisieren und sie können zu deiner Stimme werden, wenn du keine eigene hast.
Seit 8 Jahren arbeiten Sie nun für die Afrikanische Union, AU, eine Art Pendant zur Europäischen Union in Afrika. Was genau machen Sie dort?
Es geht darum, die Kapazität, die Funktion der Afrikanischen Union zu stärken. Es geht darum, Konflikte auf dem Kontinent zu lösen oder zu verhindern. Wir haben ein sehr gutes Präventionssystem. Afrika ist in 5 Regionen aufgeteilt. Alle haben ihr eigenes Vorwarnungssystem, das bis zu den einzelnen Dörfern runtergeht. Dann geht es auch um Friedenssicherung und Friedenseinsätze, zum Beispiel in Somalia, in Darfur oder im Ostkongo. Wenn die Vereinten Nationen UNO diese Aufgabe nicht übernehmen, dann übernimmt sie die Afrikanische Union. Genau gleich stellen die einzelnen Mitgliedstaaten Einsatzkräfte. Dann haben wir Schlichtungs- und Vermittlungsprogramme und Aufbauprogramme für Staaten nach Konflikten.
And then finally we have post-conflict reconstruction programs.
Wie schätzen Sie die Rolle der Schweiz ein bei der Vermittlung und Schlichtung von Konflikten, bei der internationalen Friedensförderung?
I think it's very important.
Ich glaube, die Schweiz leistet eine sehr wichtige Arbeit, wenn sie verschiedene Fraktionen an einen Tisch bringt und zerstrittene Parteien dazu bringt, sich wieder in die Augen zu schauen. In dem Sinne unterstütze ich das. Sie sollte es weitermachen.
So, I commend that and it should continue.
Sagt Stella Sabiti, Dozentin und Diplomatin der Afrikanischen Union AU. Sie weilte auf Einladung der Friedensfrauen weltweit in Bern. Wir danken Nadia Radi für die Übersetzung.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Das war das Info vom Montag, dem 3. Juni auf Radio Bern. Das nächste aktuelle Rabe-Info hören Sie morgen, wie immer um 11. Dann geht es unter anderem um die Hintergründe der Demonstrationen in Istanbul. Beigetragen zu dieser Sendung haben Wilmar Hall und Benedikt Bachmann. Am Mikrofon verabschiedet sich der Michael Spahr. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Auf Wiederhören.
Rabe-Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.